Wir leben im 21. Jahrhundert und trotzdem stirbt alle 3 Sekunden ein Tier in einem europäischen Versuchslabor. Und obwohl es mittlerweile auch eine Reihe alternativer, tierleidfreier Testmethoden gibt, müssen Tiere noch immer für Versuche leiden. Das sagen zumindest Kritiker. Heute am Internationalen Tag des Versuchstieres blicken wir auf dieses Thema mit Dr. Werner Kleine, Pastoralreferent in Wuppertal. Dort werden nämlich regelmäßig Tiersegnungen und auch Gottesdienste für Tiere angeboten. Hallo Herr Kleine.
Guten Tag nach Köln.
Ja, Ihnen liegt als Christ sicherlich die Bewahrung der Schöpfung am Herzen, nehme ich an. Trotzdem ist es ja auch Tierversuchen zu verdanken, dass es bestimmte Krankheiten gar nicht mehr gibt. Wie stehen Sie dazu, Tierversuchen?
Das ist eine sehr ambivalente Geschichte. Die Tiere sind uns ja erstmal auch in der Schöpfungsordnung Gottes als Genossen anvertraut. Mhm. Das finden wir gerade in den Schöpfungserzählungen, dass die Tiere ursprünglich mal als Gefährten des Menschen gedacht werden und der Mensch dann merkt, ja, es braucht aber dann doch ein echtes Gegenüber, woraufhin dann ja der zweite Mensch geschaffen wird, die Menschen. Aber man kann daran sehen, dass die Tiere doch erstmal als Mitgeschöpfe, als Gefährten des Menschen geschaffen sind. Und an der Stelle stellt sich natürlich schon die ganz zentrale ethische Frage, wie gehen wir denn mit Mitgeschöpfen und Gefährten um? Da ist die Frage der Tierversuche natürlich ganz eklatant. Sie haben recht, viele Krankheiten oder auch viele Medikamente können ja erst dann an den Markt gebracht werden, wenn sie entsprechende Versuchsreihen auch mit Tieren durchlaufen haben, bevor sie auch in klinische Studien hineingehen. Das ist ethisch sicherlich etwas, wo wir Menschen davon profitieren, aber wir dürfen uns nicht frei davon sprechen, dass wir unseren Mitgeschöpfen da Schuld antun oder Schuld auf uns laden im Umgang mit den Mitgeschöpfen. Ja. Und das ist schon etwas, wo wir, glaube ich, sehr kritisch hinterfragen müssen, ist jeder Tierversuch dann auch wirklich in diesem Sinne notwendig?
Ist das auch dann der Punkt, wo man sich die Frage stellen muss, verstehen wir vielleicht den Satz falsch, macht euch die Schöpfung untertan? Also ich meine, wenn Sie jetzt von Weggefährten sprechen, dann könnte man ja Mensch und Tier sogar gleichsetzen, oder ist das falsch?
Ja, Gott setzt uns ja quasi als Herrscher über die Schöpfung ein. Die Frage ist jetzt, was bedeutet Herrscher sein? Sind wir Willkürherrscher, Tyrannen, die mit der Erde machen können, was sie wollen? Wenn wir das täten, und wir neigen als Menschen manchmal ja dazu, dann wird irgendwann die Erde nicht mehr da sein. Dann werden wir nichts mehr haben, worüber wir herrschen können. Wir werden unsere Existenzgrundlage beraubt. Oder setzt er uns nach Art eines alttestamentarischen Königs ein, wie er selbst als König über seine Schöpfung herrscht? Und da lesen wir doch sehr deutlich auch in den Schöpfungsbereichen Berichten, wie Herrschen im göttlichen Sinn verstanden wird. Gerade im 2. Schöpfungsbericht ist es ja so, dass Gott die Erde als Garten bearbeitet, ihn hegt, die Erde pflegt, die Tiere hütet. Also das Herrschen über die Schöpfung ist sicherlich nicht im Sinne einer Ausbeutung gedacht, sondern eher im Sinne eines Hütens und Pflegens, Beackerns und Gärtnerns. Das machen uns die Schöpfungsberichte sehr deutlich vor, wenn wir sie in ihrer Gänze lesen. Und nicht nur macht euch die Erde untertan, das Wort untertan sehr stark betont, dann gerät das in eine Schieflage.
Ja, Sie können ja auch gut aus der Praxis berichten als Pastoralreferent. Wie sehen das denn die Gläubigen in Ihren Gemeinden?
Wie alle Gläubigen das in der Gemeinde sehen, da kenne ich jetzt nicht jeden Einzelnen. Ich kann nur von unseren Tiersegnungen berichten. Die Menschen, die zu den Tiersegnungen kommen, tun das ja, weil sie in ihren Tieren Mitbewohner, ich will fast sagen, manchmal sogar Lebensgefährten sehen. Ich weiß von vielen, die zu diesen Tiersegnungen kommen, die das gerade tun, weil sie ihrem Tier auch etwas Gutes wollen, weil sie wissen, dass diese Tiere Mitgeschöpfe sind. Das muss man sich ja klar machen. Wenn wir in der Bibel etwas weiterlesen, im Psalm 104, wird das sehr schön beschrieben. In dem Vers, sendest du deinen Atem aus, werden sie neu erschaffen, nimmst du ihnen den Atem, so schwinden sie hin. Das ist ein Vers, der spielt auch wieder auf die Schöpfungsberichte an, als Gott den Adam gemacht hat. Liegt vor ihm ja erstmal ein relativ toter Lehmklumpen, der lebt ja noch nicht. Er kommt erst ins Leben, wenn als Gott ihm seinen Lebensatem in die Nase bläst. Also wer atmet, wer beatmet ist, ist beseelt, lebt. Wer aufhört zu atmen, ist tot. Jetzt atmen Tiere aber zweifelsohne. Also scheint doch auch in ihnen der Lebensfunke Gottes wirksam zu sein. Und das spiegelt sich ja gerade in dem großen Schöpfungspsalm 104, der ja nicht nur den Menschen gewidmet, sondern gerade auch der Tierwelt gewidmet ist, wieder. Die Tiere sind Teil dieser Geschöpflichkeit, sind Geschöpfe Gottes, und so müssen wir mit ihnen umgehen.
Also überspitzt gesagt könnte man sagen, dass man dort in diesen Versuchslaboren ja mit an Gott testet. Es ist ja was Göttliches.
Überspitzt gesagt, würde ich da dem fast zustimmen. Ja. Im Englischen spiegelt sich das ja noch viel weiter wider, wenn wir das englische Wort Animal für Tier nehmen. Da steckt ja Anima, Seele drin. Ich denke, dass wir im gesamten Umgang mit der Tierwelt, und ich gestehe ein, ich bin kein Vegetarier, ich esse auch gerne ein Stück Fleisch, aber wir müssen uns im Umgang mit dieser Schöpfung klar machen, dass wir nicht wie die Berserker in dieser Schöpfung herrschen können, dass wir die Tiere nicht als Sache betrachten, was sie juristisch sind. Juristisch sind Tieren ja Sachen. Dass wir Tiere nicht einfach nur als Sache betrachten, sondern gerade als Christen sollten wir in den Tieren tatsächlich lebensmächtige Zeichen der Schöpfungskraft Gottes sehen.
Nun hat sich die medizinische Forschung ja seit den 80er Jahren stark verändert. Es gibt auch andere Verfahren, die Tierversuche zumindest ersetzen sollen mit ähnlich gleichen Ergebnissen. Wissenschaftler Stefan Treue zum Beispiel, der ist Sprecher der Initiative Tierversuche verstehen, der sagt, trotz der Fortschritte bei der Entwicklung von Alternativmethoden sei man nach wie vor auf die Versuche angewiesen. Wie sehen Sie das? Gibt es da Verfahren, die mittlerweile Tierversuche ersetzen könnten?
Ich bin natürlich kein Mediziner und kann mir kein fachliches Urteil darüber erlauben, aber jedes Leben eines Tieres, das wir schonen und retten können, ist ein in der Tat gerettetes Leben. Wir sollten also Tierversuche nur noch als Ultima Ratio einsetzen und jedes Verfahren, das Tierversuche erspart, sollte gefördert werden. Wie gesagt, ich hatte das eingangs unseres Interviews gesagt, das ist eine sehr ambivalente Sache, weil wir natürlich wissen, dass viele medizinische Erkenntnisse nicht ohne Tierversuche zustande gekommen werden. Da ist also auch etwas, was dem Menschen dienlich ist, bei herausgekommen. Deswegen muss man hier, glaube ich, vorsichtig sein und nicht in ein Schwarz-Weiß-Denken verfallen. Aber die Verantwortung, die wir als Menschen für die Tierwelt haben, muss hier sicherlich in einer besonderen Weise zu sich selbst kommen. Und jedes Verfahren, das Tierversuche unmöglich oder unnötig macht, ist ein gutes Verfahren.
Dazu, zu diesem Thema, habe ich gesprochen mit Pastoralreferent Dr. Werner Kleine. Ganz herzlichen Dank für das Interview nach Wuppertal.
Glück auf nach Köln.